Hallo, herzlich willkommen. Das ist eine Podcast-Folge ohne Musik, ausnahmsweise, denn ich habe die Boxen heute mit in die Vorlesung genommen, Sie wissen warum, und habe die jetzt noch nicht hier wieder bei mir aufgebaut. Ich wollte einfach noch schnell eine Podcast-Folge machen zu den Fragen, die heute in der Vorlesung kamen. Und das wollte ich machen, bevor ich auf Dienstreise fahre, denn ansonsten hätten Sie so ungefähr 10 Tage warten müssen. Los geht's. Einmal wurde gefragt nach einem roten Faden durch Kapitel 11. Und vor allem prüfungsrelevante Inhalte. Und dann wurde noch gefragt, warum sowas wie Achsen erwähnt wird. Also warum Hauptachsentransformation, was hat es da mit der geometrischen Anschauung auf sich? Hat das was mit linearer Optimierung zu tun? Und dann wurde noch gefragt, warum wir in der Vorlesung keine negative Definitheit oder auch Semidefinitheit definieren. Okay, fange ich mal mit der einfachsten Frage an. Ja klar, kann man auch negative Semi-Definitheit oder Definitheit definieren, aber ich brauche das in der Vorlesung nicht. Man kann sich überlegen, was da eine sinnvolle Definition ist. Dann sind die Sachen halt kleiner als 0 oder kleiner gleich 0. Aber bei dem, was wir da machen, war die positive Definitheit das, was natürlich kam im Zusammenhang mit Skalarprodukten und die ganzen Anwendungen, die ich später machen wollte, hatten auch alle immer damit zu tun und deswegen gibt es jetzt nur das. Dann, was Achsen betrifft, ja, Hauptachsentransformation ist wirklich ein sehr anschauliches Wort und klar kommt das aus den Anwendungen. Ich weiß nicht, welche Rolle das in der linearen Optimierung spielt, weil das ein Bereich ist, in dem ich mich nicht auskenne. Aber ich weiß, dass in der linearen Optimierung viel mit Anschauung argumentiert wird, mit geometrischer Anschauung. Da werden Sachen verschoben und dann geht es um Mengen und wie das liegt und Konvexität und Winkel und solches Zeug. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Konzepte, die wir in Kapitel 11 behandeln, eine große Rolle spielen. Insofern ist der Zusammenhang, an den Sie da denken, bestimmt nicht schlecht. So, wie sieht das jetzt mit den Achsen aus? Na, man könnte sagen wir in RF3, ein System von Achsen ist ein System von eindimensionalen Teilräumen, so dass die erzeugenden Vektoren, wenn ich also aus zwei verschiedenen solchen Teilräumen erzeugende Vektoren hernehme, dass die senkrecht aufeinander stehen. Und klar ist dann ein Beispiel, das, was von der Standardbasis herkommt. Und wenn wir Kegelschnitte machen, dann kommt das auch nochmal wieder, dass wir Achsen bezeichnen, X-Achse, Y-Achse, Z-Achse. Und dann sagt man halt, ja, die eine Achse wird von 1, 0, 0 erzeugt, die nächste von 0, 1, 0, die nächste von 0, 0, 1. Dann macht man so Bezeichnungen und sieht dann, aha, die stehen senkrecht aufeinander. Und das hilft bei der geometrischen Anschauung, wenn ich jetzt irgendwas zeichnen möchte. Na, und Hauptachsen? Transformation heißt eben, dass ich von dem Koordinatensystem, in dem ich gerade arbeite, weggehe zu einem anderen, wo aber eben auch wieder die Vektoren, die die eindimensionalen Teilräume erzeugen, die ich Achsen nenne, senkrecht aufeinander stehen. Es soll immer so ein Bezugssystem geben, wo eindimensionale Teilräume von R hoch 3 senkrecht aufeinander stehen, einfach damit das an der Stelle mit unserer Anschauung zusammenpasst. Wenn wir ein Bezugssystem hätten mit komischen Winkeln, dann ja, weiß ich auch nicht, was dann passieren würde. Ich fände das wenig anschaulich. Aber ja, auch das kann man sich überlegen. Einfach ein anderer Blick darauf, wo man dann vom geometrischen Standpunkt aus auf andere Dinge Wert legt. Ja, insofern, ja, wir haben Achsen nicht definiert. Stimmt, man könnte sagen, was ein System von Achsen ist und könnte ganz anschaulich argumentieren. Und dann könnte man auch Hauptachsentransformationen, zumindest für R², R³, noch viel anschaulicher interpretieren. Ich denke, dass die Übungsaufgaben dabei ein bisschen helfen, nach dem Motto, da liegt irgendwo eine merkwürdige Fläche rum oder Kurve und man sieht nicht so richtig, was los ist. Aber wenn man sozusagen jetzt hat man eben zwei Möglichkeiten, das zu interpretieren. Möglichkeit 1, man bewegt die Kurve im Raum oder die Fläche im Raum. Möglichkeit 2, man nimmt ein anderes Bezugssystem, also eine andere Basis sozusagen, bezüglich derer man arbeitet und sieht dann vielleicht irgendwelche interessanten Eigenschaften, zum Beispiel Symmetrien oder sowas. Das ist auch häufig das, was hinter der Anwendung von Hauptachsentransformationen steckt. Jetzt hoffe ich, dass das so ein bisschen in die Richtung ging, die Sie meinten mit Ihrer Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Und jetzt sage ich noch kurz was zum roten Faden in Kapitel 11. Dazu gehe ich mal zurück zum Thema Vektorraumhomomorphismen. Die haben wir abstrakt betrachtet, haben dann gesehen, oh, man kann in Form von Matrizen ganz viel Informationen abspeichern, sehr kompakt Und man kann diese Abbildung besser verstehen, indem man die Matrizen untersucht. Umgekehrt kann man auch wieder Abbildungen benutzen, um Eigenschaften von Matrizen zu studieren. Und jetzt machen wir bei diesen Formen sowas Ähnliches. Wir überlegen uns eben auch immer, auch wieder, na, anstatt dass ich alle Formwerte hinschreibe, und mit Formwert meine ich Bilder von Pärchen von Vektoren unter einer Form, anstatt die alle hinzuschreiben, überlege ich mir auch wieder, wie kann ich die Info möglichst kompakt bekommen. Und da die Rechenregeln für Bilinearformen eine gewisse Ähnlichkeit haben zu den Rechenregeln für Vektorraumhomomorphismen, geht es auch wieder ganz gut mit Hilfe einer Basis, Darstellung in Linearkombinationen und dann Einträgen in einer Matrix. So wie wir für Vektorraumhomomorphismen Abbildungsmatrizen definieren, so definieren wir ganz parallel dazu für Formen Gramsche Matrizen. Na, und dann studieren wir Formen auch wieder entlang von Matrizen, so ähnlich wie wir Abbildungen entlang von Matrizen studiert haben. Das heißt, wir gucken, gibt es besonders schöne Matrizen, die das kodieren? Was heißt es, wenn die Matrizen invertierbar sind? Oder können wir sonst noch irgendwas sagen? Und wenn man jetzt eine Parallele ziehen sollte, könnte man sagen, na, das Analogon zu diagonalisierbaren Abbildungen sind vielleicht Formen, bei denen es eine Orthogonalbasis gibt. So könnte man vielleicht sagen. Was könnte man noch sagen? Die Invertierbarkeit von Abbildungsmatrizen bedeutet auf der einen Seite, dass die dazugehörige Abbildung invertierbar ist. Bei Gramschen Matrizen bedeutet es, dass die dazugehörige Form regulär ist. Es gibt so ein paar Parallelen, Basiswechsel funktioniert. Und dann kommt jetzt aber dazu, dass wir mit den Formen sozusagen Methoden entwickeln, um eine geometrische Anschauung zu modellieren und mathematisch zu fassen. Und dann können wir auf einmal noch wesentlich mehr machen. Wir können jetzt also Resultate über Vektorraumhomomorphismen und Formen verbinden. Das führt zu diesen vielen, vielen, vielen schönen Sätzen am Ende von Kapitel 11. Der rote Faden ist also, erstmal sich überlegen, was solche Formen sind, was die sollen, was Beispiele sind. Dann Formen studieren, und zwar in Analogie zum Studium von Homomorphismen. Dann kommen irgendwann Matrizen, Basiswechsel, was für Eigenschaften kann man an der Basis, kann man an der Matrix ablesen, an der Gramschen Matrix und so weiter. Dann später kommt, welche Formen von Gramschen Matrizen sind besonders schön, welche Basen sind besonders schön, was kann man da für Eigenschaften sehen und dann, was gibt es denn jetzt für Anwendungen? Im Prinzip ist ja das ganze hintere Stück von Kapitel 11 einfach nur ein riesiges Fest von Anwendungen, da werfen wir haufenweise Zeug zusammen, ganz viel, was wir uns überlegt haben über Abbildung, Normalform, aber eben auch diese Bilinearform. Und diese sehr speziellen Resultate am Ende mit den symmetrischen Matrizen und den quadratischen Formen und so weiter, die mache ich unter anderem deshalb, weil ich vermute, dass viele dieser Sätze oder auch manche der Wörter, die da so vorkommen, in späteren Vorlesungen eine Rolle spielen. Bei manchen bin ich mir ganz sicher, bei manchen weiß ich es nicht genau, aber es wird in der Modulbeschreibung erwähnt und dann denke ich mir, okay, mache ich das mal, dann haben Sie zumindest diese Wörter schon mal gehört, haben den einen oder anderen Satz schon mal gesehen und natürlich sieht das später in einer fortgeschrittenen Vorlesung anders aus, weil die Leute andere Notationen haben, vielleicht auch andere Konventionen, was man wie hinschreibt, weil die vielleicht auch davon ausgehen, dass sie schon andere Beispiele kennen, kann alles sein. Vielleicht erkennen Sie also nicht sofort alles wieder. Aber Sie haben die Konzepte schon mal gesehen. Und ich denke, dass es dann leichter ist, sich da reinzudenken und auch Anknüpfungspunkte zu sehen an die Argumente aus der Linienalgebra, als wenn Sie das noch nie gesehen hätten. Heißt umgekehrt auch, dass Sie ganz viele Beispiele für das, was wir jetzt gerade machen, erst in späteren Vorlesungen sehen, möglicherweise. Wenn ich jetzt an Prüfungsrelevanz denke, würde ich sagen, naja, wenn man überhaupt auf das Thema kommt, das ist nicht garantiert bei der Prüfung, aber es ist schon sehr wahrscheinlich. Und tatsächlich ist es auch ein schönes Einstiegsthema, weil man da schon sehr viel über Matrizen und so sprechen kann. Wenn das in der Prüfung drankommt, dann klar, Definition, was ist das, welche Rechenregeln sind wichtig, was ist eine Gramsche Matrix, was für besondere Formen kennen wir, dann sollte man also wissen, ja, was heißt symmetrisch oder orthogonal oder unitär, was ist ein Skalarprodukt. Und dann kommt man auch schnell zu speziellen Sätzen. Aber wichtiger ist mir eigentlich, dass Sie diese Prinzipien verstanden haben, was dahinter steckt. Warum funktioniert das Konzept einer Gramschen Matrix? Warum kann ich an der Gramschen Matrix erkennen, ob meine Form symmetrisch ist? Was ist der Witz bei einer Orthogonalbasis? Solche Sachen. Was auch gut funktionieren könnte, ist, dass man anhand einer Matrix sehr verschiedene Themen aus der Vorlesung mal so abklappert. Dass man also guckt nach, was ist, wenn das eine Abbildungsmatrix ist, bla bla bla. Was ist, wenn das eine Koeffizientenmatrix ist für ein lineares Gleichungssystem, bla bla bla. Was ist, wenn das eine Gramsche Matrix ist, was kann man dann über die Form sagen. Ist alles denkbar. Wenn Sie das Thema gut finden, dann würde ich Ihnen empfehlen, irgendwo mit einem dieser späteren Sätze einzusteigen. Das, was wir jetzt gerade so machen, symmetrische Matrix, quadratische Form, irgendwas Tolles über Eigenwerte, das ist einfach richtig schön, da fließt ganz viel Stoff zusammen. Und zwar einmal aus dem Kapitel 11, aber auch aus den Kapiteln 4, 5 und Normalformzeug, Kapitel 10. Da fließt sehr viel zusammen und von da aus haben wir dann viele Möglichkeiten, zurückzugehen und den Stoff in der Vorlesung, der dahin geführt hat, anzuschauen. Ich finde, dass sich das ganz toll als Einstiegsthema eignet. Und die Frage ist einfach nur, fühlen Sie sich da wohl genug und sicher genug, um zum Beispiel mit sowas wie dem Spektralsatz für Matrizen oder so einzusteigen. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, in den Stoff reinzukommen. Und man weiß, von da aus kann es quasi nur rückwärts laufen. Ich hoffe, dass Ihnen das ein bisschen weitergeholfen hat. Wichtig finde ich die Verbindung zwischen den verschiedenen Themen und dass man einige der Standardargumente gut verstanden hat. Also immer wieder die Rechenregeln, immer wieder die Darstellung von Elementen in einer Basis, immer wieder dieses Konzept von, man findet besonders schöne Basen, sodass die Matrizen, die irgendwas beschreiben, eine besonders schöne und einfache Gestalt haben. Das sind wiederkehrende Ideen. Und ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte, dass da manche Ideen sich wiederholen. So, das war's. Leider, leider, ohne Abschlussmusik. Aber das ist jetzt eine Ausnahme und natürlich gibt's dann bald wieder Podcast-Folgen mit Musik. Bis bald!